und Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, einem Podcast, der sich mit Behandlungsfehlern von Ärztinnen und Ärzten auseinandersetzt.
Ja, und ganz wichtig, wir sprechen hier über wahre Fälle aus der Anwaltskanzlei von Peter, der Patientenanwalt an meiner Seite. Also euch begegnen hier wahre Schicksale von echten Menschen, die als Patienten Opfer eines oder sogar mehrerer Behandlungsfehler geworden sind. Wir haben Namen und Orte in den meisten Fällen geändert, um die Betroffenen zu schützen. Und wir betonen auch, wir sind keine Mediziner und wir maßen uns das Fachwissen auch gar nicht an. Und wir wollen Ärztinnen und Ärzte keinesfalls an den Pranger stellen. Aber Behandlungsfehler passieren und sie passieren auch tagtäglich in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Und wir sind der ganz festen Meinung, dass man offen über diese Dinge sprechen muss. Und das tun wir hier in diesem Podcast.
Eine kleine Ergänzung noch. Wir sind uns jederzeit, auch wenn wir vielleicht mal im Ton etwas flapsig werden, sind wir uns jederzeit über das schwere Schicksal der Geschädigten bewusst und haben das auch immer im Kopf und werden da nie despektierlich drüber sprechen.
Das vielleicht einfach mal als kleine Einleitung, vielleicht auch für Hörerinnen und Hörer, die heute zum ersten Mal mit dabei sind. Dann habt ihr auf jeden Fall noch viele, viele Folgen, die ihr hören könnt, denn wir sind jetzt heute schon bei Folge Nummer 92 und wir haben eine ganz, ganz, ganz unglaubliche Neuigkeit für euch. Die brennt uns hier unter Nägeln. Wir gehen auf Tour.
Ja, fast auf Tour. Also das liegt an euch, ob wir wirklich auf Tour gehen. Denn wir starten mit zwei, man nennt das so in dem Jargon, Piloten. Wir werden nächstes Jahr einmal in Leipzig zu hören und dann auch zu sehen sein am 15. März in Leipzig. Und dann zwei Wochen später am 29. März in unserer Heimatregion in Reda-Wiedenbrück. Das ist Nähe Bielefeld-Gütersloh. Und da werden wir live auf der Bühne sein. Und wenn beide Veranstaltungen so laufen, wie sich das der Veranstalter und auch wir wünschen, dann werden wir noch in weiteren 10 bis 12 Städten ab Herbst 2026 dann auftreten. Also nehmt gerne wahr, dass ab heute, der 11. Dezember ist ja heute, ab heute der Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen startet. Insbesondere bei Eventim, CTS oder auch bei den anderen großen Anbietern könnt ihr jetzt schon Karten erwerben. Ich sehe gerade in Taninas Augen, das ist, glaube ich, auch eine gute Idee als Geschenk für Weihnachten. Oder habe ich das falsch in deinen Augen gelesen?
Du hast meine Augen übersetzt. Natürlich, das ist doch ein Traumgeschenk, wenn ihr die Tickets ab heute erwerben könnt und verschenkt sie gerne zu Weihnachten. Also wir freuen uns auf jeden Fall super auf diese beiden Termine. Wir werden euch da wirklich eine tolle Show kreieren. Wir überlegen am Bühnenbild rum. Wir überlegen an der Technik rum, was wir da alles mit einfügen. Wir wollen drei wirklich ganz spannende Fälle für euch auf der Bühne präsentieren, die es auch so bisher nirgendwo gibt, weder in unserem Buch noch bisher bei uns im Podcast. Also das schreiben und bereiten wir wirklich nur für die Bühne vor. Sollen wir unseren Hörern gerade so 10 Minuten lassen, dass sie gerade die Karten bestellen können und dann kommt ihr zurück und hört weiter?
Ja, das können die auch gerne im Anschluss machen, aber wartet nicht zu lange, weil die Plätze sind begrenzt. Also sputet euch.
Genau, vielleicht erledigt es gerade direkt nebenbei beim Hören. Denn wir steigen ein in unseren heutigen Fall. Und ihr wisst, wir steigen nicht direkt in den Fall ein, sondern wir haben natürlich wieder eine Hörermail für euch. Peter, wer hat uns denn da geschrieben?
Ja, die heutige Hörermail ist von Michelle und die ist gar nicht so ausführlich. Daher kann Tanina uns die wunderbar nochmal zu Gehör bringen.
Also für die kurzen Texte bin ich zuständig. Das kriege ich die noch hin. Okay, Michelle schreibt, hallo Tanina, hallo Peter. Ich bin fleißige Hörerin eures Podcasts. Ich hätte jedoch eine Frage an Peter. Wenn ein zukünftiger Schaden finanziell übernommen wird, wird da eigentlich die Inflation mit berücksichtigt? Weil ein angenommener Haushaltsführungsschaden vor 10 Jahren hatte circa 8 Euro Mindestlohn als Grundwert und heute liegen wir ja bei fast 13 Euro. Und wenn ja, wie wirkt sich das auf lange Zeiträume? Sie schreibt in Klammern mehrere Jahrzehnte aus. Macht gerne weiter so. Endlich die perfekte Kombination aus rechtlich und medizinisch spannenden Fällen im alltagstauglichen Gewand mit tollen Hosts. Vielen Dank, Michelle. Wie sieht's aus mit dem Haushaltsführungsschaden mit Inflation berücksichtigt?
Ja, das ist eine wunderbare Frage, weil da sind zwei wirklich wichtige und wesentliche Aspekte. Der Haushaltsführungsschaden. Ja, 8 Euro, Mindestlohn, das war mal vor Jahren, da war es noch nicht Mindestlohn, aber das war dann so eine Größe, die ausgeurteilt worden ist. Und ihr wisst, mein Lieblingsgericht in Anführungszeichen ist das Oberlandesgericht Celle. Und das ist heute auch noch, obwohl der Mindestlohn jetzt noch bei 12,82 Euro liegt und jetzt nächstes Jahr 2026 bei nahezu 14 Euro, sind die immer noch bei 8 Euro stehen geblieben als Ersatz bei Haushaltsführungsschäden. Also keine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Andere Gerichte sind da zum Glück schon weiter. Also da muss es eine Anpassung geben, auch in Celle. Und 13 Euro wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber wenn man so 10, 12 Euro ansetzt als Haushaltsführungsschaden, ist das schon mal sehr, sehr gut. Und ja, die Inflation, ja, die ist so ein Stück weit stiefmütterlich betrachtet, wenn es im Rahmen der Kapitalabfindung zur Sprache kommt, was denn künftig zu ersetzen ist. Also wenn wir jetzt den Verdienstausfall nehmen, der Geschädigte ist vielleicht 20 Jahre alt und muss noch, ja, wie lange muss er denn noch arbeiten? Bis 70, 75, bis 80, wir wissen es nicht.
Wenn das so weitergeht, ja.
Also noch viele Jahrzehnte und dann muss man die schon mit einberechnen. Die Inflation spielt da eigentlich so keine große Rolle. Also wir versuchen da auch immer dran zu denken und das mit einzuführen, aber da lassen sich die Versicherer so ungern drauf ein. Das spielt eher eine Rolle bei den Schmerzensgeldansprüchen. Also ihr habt beispielsweise ein Urteil aus dem Jahre 1995, wo für eine Oberarmfraktur 10.000 D-Mark war es ja damals noch zugesprochen worden ist. Das muss man dann, wenn man es auf die heutige Zeit umrechnet, inflationsbereinigen. Also ein Betrag von 10.000 D-Mark ist heute natürlich ein anderer Betrag. Entsprechend höher. Da gibt es auch entsprechende Tabellen, mit welchen Faktoren man das umrechnen kann. Das wird oftmals auch von den Versicherern gerne, ich sag's mal, vergessen. Natürlich nicht vergessen, sondern bewusst gemacht und gesagt, hier 10.000 D-Mark, das sind 5.000 Euro, das muss reichen. Und dann vergessen sie diese Inflationsbereinigung. Und da spielt es schon eine große Rolle. Aber sonst bei den Kapitalabfindungen, ja, ist richtig, man müsste da eigentlich noch viel mehr dran denken und viel mehr drauf eingehen, aber da sperren sich so die Versicherer doch ein Stück weit.
Also da gibt es gar keine feste Richtlinie, sondern das macht die eine Versicherung so, die andere so, das eine Gericht so, das andere so.
Ja, das ist immer unterschiedlich. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass die Verzinsung immer ein hartes Verhandlungsthema ist. Die Versicherer wollen natürlich möglichst wenig zahlen, aber der Geschädigte möchte möglichst viel bekommen und darum wird immer über den Zinssatz sehr gerne gestritten. Und da gibt es auch keine festen Maßstäbe. Da hängt es natürlich sehr vom Verhandlungsgeschick ab des Anwalts, der tätig ist, aber auch von der Bereitschaft der Versicherung, sich verständigen zu wollen. Meistens findet man dann irgendeinen Kompromiss, mit dem dann beide Seiten auch leben können.
Michel, ich hoffe, du kannst mit dieser Antwort von Peter leben, denn eine bessere bekommst du nicht.
Zumindest nicht in einem Podcast. Wir können da natürlich viel ausführlicher drüber reden und da gibt es viel mehr Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also wenn Juristenkollegen das hören, die denken manchmal, Mann, da hätte er doch das noch sagen müssen und das und das. Aber wir sind ja nicht in einem juristischen Vortrag, sondern wir wollen Jura und Medizin und Arzthaftungsrecht verständlich machen für den Laien. Und dann muss man auch den Mut mal zur Lücke haben.
Außerdem haben wir ja auch noch einen Fall dabei, über den wollen wir natürlich auch sprechen. Und da wandern wir ein wenig zurück im Kalender und landen auf dem 23. Juni 2021. Das ist ein recht warmer Sommernachmittag in Köln. Rentnerin Anneliese, 71 Jahre alt, will es sich mit ihrem Mann Rainer auf der kleinen Terrasse der Erdgeschosswohnung gemütlich machen. Sie hat noch schnell beim Bäcker um die Ecke Kuchen besorgt und frisch Kaffee aufgebrüht. Anneliese steht noch einmal auf, weil sie die Milch vergessen hat. Plötzlich hört Rainer auf der Terrasse ein dumpfes Poltern aus der Wohnung. Als er besorgt nachschaut, sieht er seine Frau im Flur auf dem Boden liegen. Im ersten Moment ist sie nicht ansprechbar, kommt dann aber zu Bewusstsein. Rainer hat mittlerweile längst die Nummer des Notrufs gewählt. Zunächst sieht alles wie ein klassischer Schwächeanfall aus. Ein Kollaps, der bei älteren Menschen auch schon mal vorkommt. Im Krankenhaus wird Anneliese untersucht und sie berichtet, dass ihr ganz plötzlich schwindelig geworden sei. Außerdem habe sie leichtes Herzrasen und so ein merkwürdiges Kribbeln in den Beinen gespürt. Anneliese beschreibt es als Beine wie Wackelpudding. Zu diesen Symptomen passt ein Ergebnis der Blutuntersuchung, die im Krankenhaus gemacht wird und auch nur kurze Zeit später vorliegt. Annelieses Kaliumwert ist zu niedrig. Er liegt bei 2,8. Peter, du kannst uns das sicherlich mal grob einschätzen.
Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich. Wofür brauchen wir Kalium im Körper? Kalium ist ein Mineralstoff, der für die elektrische Aktivität unseres Herzens und unserer Muskeln ganz entscheidend ist. Die Normalwerte liegen zwischen 3,6 und 5 Millimol pro Liter. Und da liegt Anneliese mit ihren 2,8 Millimol deutlich darunter. Wir sprechen von einer Hypokaliämie. Das bedeutet Herzrhythmusstörungen, Muskelschwäche, Kribbeln, im Extremfall sogar Lähmungen oder Atemprobleme.
Wie kommt es denn zu so einem niedrigen Kaliumwert?
Die Ursachen können vielfältig sein. Häufig ist es ein Verlust über die Nieren, zum Beispiel durch bestimmte Medikamente oder über den Darm, etwa bei starkem Durchfall. Auch zu wenig Aufnahme über die Nahrung oder eine Verschiebung des Kaliums in die Zellen kann dazu führen.
Die Ärzte beruhigen Anneliese, der niedrige Kaliumwert sei zwar behandlungsbedürftig, aber nicht dramatisch. Sie soll zur Beobachtung bleiben, zur Diagnostik und zur Stabilisierung. Man gibt ihr oder man verabreicht ihr Kalium, schaut, warum der Wert bei ihr so niedrig ist, hat Anneliese Durchfälle, liegt es an Medikamenten, wie gut ist ihre Nierenfunktion. Rainer glaubt seine Frau in guten Händen, doch nach wenigen Tagen hat Anneliese zunehmend Durchfälle. Ihr Allgemeinzustand sackt regelrecht ab. Rainer spricht zuerst mit dem Pflegepersonal, dann mit dem Stationsarzt. Warum geht es meiner Frau schlechter statt besser? Wieso ist sie so schwach? Und weshalb isst sie kaum noch? Die Antworten sind fast immer dieselben. Das Kalium ist zu niedrig, wir kümmern uns. Doch das Kümmern bleibt oberflächlich. Die Durchfälle werden stärker, ihr Bauch beginnt zu schmerzen. Anneliese ist mittlerweile sehr erschöpft, sie ist teilweise apathisch und zunehmend verwirrt. Bis zum 30. Juni, also 7 Tage nach Aufnahme im Krankenhaus, fällt der Beginn einer Kaskade, die jetzt niemand mehr aufhalten kann. An diesem Morgen sind die Durchfälle plötzlich blutig. Rainer findet das verschmutzte Nachthemd seiner Frau im Schrank. Er bringt es zum Personal, das jetzt reagiert. Es wird ein Röntgenbild vom Bauch gemacht. Danach noch ein CT. Und in dem Moment, als der Radiologe die Bilder sieht, gibt es keinerlei Diskussion mehr. Sofortige Operation, denn man stellt eine Darmperforation fest.
Ja, in solchen Fällen spricht man von einem sogenannten akuten Abdomen. Wenn jemand Durchfälle, Schmerzen, Kreislaufinstabilität hat und der Zustand zunehmend schlechter wird, dann muss man sehr früh daran denken. Eine Perforation ist lebensbedrohlich. Je früher sie erkannt wird, desto besser ist die Prognose.
Ja, aber Anneliese hat sich das Ganze über Tage hingezogen. Jetzt wird sie operiert, liegt anschließend auf der Intensivstation, später auf der chirurgischen Station. Sie und ihr Mann hoffen, dass jetzt alles gut wird. Aber es kommt anders. Nach der Entlassung bleibt Anneliese schwach. Sie hat weiterhin Durchfälle und sie verliert an Kraft und braucht mehr Pflege. Sie hat Pflegegrad 3, aber selbst mit Pflegedienst ist es jetzt kaum zu schaffen. Und am 22. Juli, also knapp 3 Wochen nach der Operation, bricht sie zu Hause fast zusammen. Der Pflegedienst ist gerade da, als Rainer wieder den Notarzt rufen muss. Anneliese will jetzt nicht nochmal ins Krankenhaus, aber sie wird überzeugt und dort wird klar, warum sie so schwach ist. Der Kaliumwert ist noch weiter abgesunken und liegt jetzt nur noch bei 2,1. Das ist jetzt lebensgefährlich niedrig und sie kommt auf die Wachstation. Und erneut entsteht der Verdacht, dass in ihrem Bauch etwas nicht stimmt. Möglicherweise eine Durchblutungsstörung, vielleicht aber auch eine erneute Darmperforation. Aber der konsultierende Chirurg lehnt nach dem Blick auf die CT-Aufnahme eine Operation ab. Stattdessen soll Anneliese wieder Kalium verabreicht werden.
Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Einschub. Mhm. Kalium muss sehr vorsichtig verabreicht werden. Es darf nie zu schnell gespritzt oder gegeben werden. Sonst drohen nämlich Herzrhythmusstörungen oder im schlimmsten Fall sogar ein Herzstillstand. Und Kalium wird, wenn nicht oral vorgesehen, intravenös verabreicht.
Und genau jetzt passiert die Katastrophe. Eine Anästhesistin legt bei Anneliese einen zentralen Venenkatheter, also einen ZVK, habt ihr alle schon mal gehört. Doch dieser Katheter wird versehentlich in die Halsarterie statt in die Halsvene eingeführt. Niemand bemerkt diese arterielle Fehlpunktion und offenbar wird die Lage des Katheters auch nicht durch ein Röntgenbild kontrolliert. Die Tatsache, dass der Katheter pulsiert haben müsste, und dass das Blut heller gewesen wäre, all diese Hinweise scheinen niemandem aufgefallen zu sein. Annelieses Allgemeinzustand verschlechtert sich jetzt deutlich. Der Kaliumwert liegt immer noch bei 2,2, also lebensgefährlich niedrig. Rainer fragt bei Ärzten und dem Pflegepersonal nach der Ursache, bekommt aber keine befriedigende Antwort. Stattdessen wird auch am nächsten Tag wieder Kalium, wieder über den falschen arteriell liegenden Katheter verabreicht. Hochkonzentriert das Ganze und direkt in die Schlagader, die das Gehirn versorgt. Das ist gefährlich.
Genau, das kann nämlich zu massiven Gefäßspasmen, Nekrosen, Schlaganfällen und weiteren Folgen führen. Es ist so, als würde man ein ätzendes Medikament in eine Leitung spritzen, die direkt in die empfindlichsten Strukturen des Körpers führt. Das ist eines der gefährlichsten Dinge, die man tun kann.
Anneliese geht es jetzt stündlich schlechter. Rainer fragt wieder die Ärzte, fragt wieder die Pflegenden. Warum ist meine Frau so benommen? Warum reagiert sie kaum noch? Die Antwort bleibt dieselbe. Das Kalium ist niedrig. Wir substituieren, wir arbeiten dran. Am Abend kommt es zum neurologischen Kollaps. Ein Schlaganfall links mit Beteiligung von Arm und Bein. Krampfanfälle bei Anneliese. Ein fast lautloser, heimlicher Zusammenbruch, der sich in die Minuten vor dem Einschlafen schleicht. Anneliese wird noch stabilisiert, zeitweise. Doch sie erholt sich nicht mehr. 4 Monate später stirbt sie. Ja, der Fall von Anneliese zeigt, große Fehler passieren selten mit einem Knall. Die können auch ganz leise vonstatten gehen und Schritt für Schritt. Und erst am Ende sieht man, wohin dieser katastrophale Weg geführt hat. Uns interessiert natürlich jetzt brennend, Peter, wohin da ein juristischer Weg geführt hat. Ich nehme an, der Rainer, der Mann von Anneliese, wollte der Sache nachgehen.
Ja, nicht nur Rainer, sondern auch die Krankenversicherung von Anneliese. Die ist nämlich hier einmal selbst aktiv geworden und hat einen Gutachten in Auftrag gegeben, weil die Krankenkasse doch eigene, sehr hohe Kosten hatte durch die Behandlung auf der Intensiv- und der peripheren Station und hat sich dann gesagt, nee, das müssen wir klären lassen und hat ein Gutachten durch den medizinischen Dienst erstellen lassen. Da gelangt der beauftragte Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Lagen der Punktionskanüle und des Katheters nicht sach- und fachgerecht, du hast es schon beschrieben, Tanina, kontrolliert worden sind. Wäre das der Fall gewesen, so seine weitere Annahme, wäre die arterielle Fehllage mit höchster Wahrscheinlichkeit, das heißt weit über 50%, festgestellt worden.
An dieser Stelle würde mich direkt schon interessieren, also jetzt mal nicht aus medizinischer Sicht, wie sowas passieren kann, das können wir glaube ich gar nicht so einschätzen oder wie oft sowas passiert, aber ist das ein außergewöhnlicher Fall für dich in der Kanzlei, dass Arterie und Vene verwechselt wurden oder kommt das durchaus auch bei dir häufiger vor?
Ja, die Fälle gibt es schon, aber ich denke mal in der medizinischen Praxis als solcher kommt das sehr, sehr selten vor, aber bei uns bündeln sich natürlich die Fälle. Das sage ich auch immer ganz gerne an dieser Stelle, dass man dann den Blick nochmal schärfen muss und nicht annehmen sollte, jede Hüftoperation geht schief, weil wir so viele Hüftfälle haben oder es kommt oft zu Verwechslungen, jetzt Arterie und Vene oder es bleiben so viele Fremdkörper im Körper zurück. Also da muss ich mich auch immer wieder zurechtweisen und sagen, nee, das sind ja immer Einzelfälle, die sich nur bei uns dann bündeln und dann zu vielen Fällen werden. Aber wenn man schaut, wie viele Behandlungen es gibt, dann ist das natürlich verschwindend gering.
Also ihr kennt mich ja und du mich auch bei solchen Geschichten. Bei mir rattert immer sofort durch den Kopf, wie würde ich das demnächst beim Arzt machen? Ich glaube, ich würde da wirklich sitzen und sagen, treffen Sie auch das Richtige? Sind Sie da, können Sie da nochmal treffen? Bitte treffen Sie das Richtige.
Kann man machen.
Kann einen auch nicht retten, aber nicht unbedingt. Aber ich würde es, glaube ich, jetzt sagen. Bitte gucken Sie, dass Sie da richtig stechen.
Ja, also man muss schauen, wie der Arzt oder die Ärztin darauf reagieren. Also man möchte nicht so quasi immer belehrt werden. Das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Das ist bei uns Anwälten nicht anders. Ich erinnere mich an einen Fall eines, ja, ich spreche es aus, Lehrers. Nichts gegen Lehrer, aber das war in dem Fall ein Lehrer, schon pensioniert. Und der hatte quasi schon eine Klage mitgebracht und sagte mir dann, ich müsste gar nichts machen, ich sollte das nur unterschreiben, er dürfte ja vor dem Landgericht nicht selber auftreten. Dass das nicht so gut ankommt, denke ich, kann sich jeder vorstellen. Und wenn man Dr. Google als seinen Berater hat, ist auch nicht immer das Allerbeste oder jetzt die KI, die immer noch Fehler macht. Also man muss da schon vorsichtig sein, aber sensibilisieren finde ich gar nicht schlecht, dass man da in einem lockeren Ton, der Ton macht die Musik, drüber spricht.
Natürlich.
Dann ist das schon völlig, völlig in Ordnung. Und jeder souveräne Arzt oder jeder souveräne Anwalt geht damit gleichermaßen gut um.
Also mir persönlich wäre es auch völlig wurscht, ob da eine Ärztin oder ein Arzt dann irgendwie beleidigt ist. Das ist mein Körper. Und wenn ich da noch eine Frage habe oder einen Hinweis, dann werde ich das. Ich war jetzt gerade mit meiner Mutter beim Rheumatologen. So, und jetzt saß, wir kamen im Wartezimmer mit anderen Patienten ins Gespräch. Und da war eine, die erzählte, dass sie ein ganz tolles Medikament bekommt und dass das bei ihr alles super eingestellt ist und dass sie keine Beschwerden mehr hat. Aber zwei Leute aus ihrer Familie, die würden ein ganz anderes Medikament bekommen. Und ich so, haben sie den Arzt mal drauf angesprochen? Nein, das darf man ja nicht. Ich habe gesagt, wieso das denn nicht? Also das war so eine Reaktion, wo ich dachte, wieso darf sie das nicht? Warum denkt sie das als Patientin? Also manche trauen sich wirklich nicht, irgendwas zu sagen, weil das wäre doch was. Wir sagen doch auch immer, dass Ärzte in der Aufklärung auch alle Alternativen mal vorschlagen müssten. Und wenn ich als Patient selber sage, Mensch, welche Alternativen gibt's denn? Warum verschreiben sie mir das und meine Familie bekommt das? Das muss man sich doch erklären lassen können. Und die hatte sich wirklich, die war felsenfest der Meinung, das darf man nicht fragen.
Ja, das ist ein falscher Ansatz. Also
absolut.
Ich appelliere auch immer an die Patientinnen und Patienten, werdet mündig, ne? Und man darf das natürlich nachfragen. Und der Arzt gibt auch gerne Auskunft darüber, ne? Und da gibt es ganz wenige Ärzte, die da die Nase rümpfen und sagen, das geht Sie nichts an, ich entscheide das und fragen Sie hier nicht nach. Die gibt es immer noch, die gibt es bei uns Anwälten auch. Aber ich versuche immer gerne zu erklären, auch die Dinge, die vielleicht für mich alltäglich sind und ich mir die Frage stelle, ja, wie kann man das nicht wissen? Ne? Aber ich beschäftige mich jeden Tag damit. Mhm. Und darum ist es mir schon wichtig, auch scheinbar dumme Fragen, die es ja gar nicht gibt, aber auch die zu beantworten. Manchmal stellst du ja entsprechende Fragen hier auch im Podcast.
Ich fordere dich auch heraus.
Und
ja.
Die beantworte ich dann auch ganz gerne.
Wir schweifen gerade ein wenig ab. Kommen wir zur Anneliese zurück. Ich meine, wir wären bei einem Begriff wie Wahrscheinlichkeiten gewesen.
Ja, sogar bei höchster Wahrscheinlichkeit. Und da sprichst du was ganz Wichtiges an, wo wir Juristen immer drüber streiten und auch in der Auseinandersetzung mit Sachverständigen vor Gericht. Wahrscheinlichkeitsmaßstäbe. Es gibt unheimlich viele Begrifflichkeiten, die mit Wahrscheinlichkeit zu tun haben. Überwiegende Wahrscheinlichkeit, höchste Wahrscheinlichkeit, allerhöchste Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, überwiegende Wahrscheinlichkeit.
Da gibt's alles Abstufungen.
Alles Mögliche, ja genau. Und dann ist immer die Frage, wenn man das mit Prozenten bewerten muss, das machen Mediziner unheimlich ungerne, sich auf einen Prozentwert festzulegen, aber der spielt oftmals eine Rolle. Wenn wir jetzt hier, sind wir im Bereich der Befunderhebung, des Befunderhebungsfehlers. Und da wird ja immer gefragt, was wäre gewesen, wenn die entsprechenden Kontrollmaßnahmen durchgeführt worden wäre, was wäre entdeckt worden? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Und da sagt die Rechtsprechung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit. Jetzt fragt man sich, was ist denn hinreichende Wahrscheinlichkeit? Das wird in der Rechtsprechung so verstanden, mehr als 50%. Wir Patientenanwälte, speziell ich, weil das ist so eines meiner Lieblingsthemen, wo ich auch schon publiziert habe drüber, sage, ja, aber es gibt doch den Begriff der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Der wird doch jetzt gleichgesetzt der hinreichenden Wahrscheinlichkeit. Überwiegend ist mehr als 50%. Das kann man sich vielleicht noch vom Wortlaut erschließen. Warum wird hinreichende Wahrscheinlichkeit als Maßstab genommen, aber übersetzt als überwiegende? Hinreichende könnte doch auch unter 50% sein. Ist ja denkbar. Der Bundesgerichtshof hat das noch nie entschieden. Das klingt jetzt so kleinkariert, rabuistisch.
Ich wollte es nicht sagen.
Ja, aber das ist ganz, ganz entscheidend, weil viele Sachverständige lassen es immer offen. Die sagen, das ist eine 50-50-Sache. Und 50-50, das reicht für den Patienten nicht aus. Mhm. Er braucht 51 überwiegende Wahrscheinlichkeit.
Verstehe.
Also eine hinreichende, verstanden als überwiegende. Die sagen nicht 51-49, die sagen immer 50-50. Und dann fällt man als Patient hinten runter. Und darum kämpfe ich dafür, dass das geändert wird. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Überhaupt nicht kleinkariert, sondern ein ganz wesentlicher Punkt. Weil wir das sehr häufig haben. Befunderhebungsfehler, wozu hätte der geführt? Ja, kann man nicht sagen,
hätte
ist
eine
50-50-Entscheidung.
So so.
Ja. Und dann
damit kann man schlecht arbeiten. Ne?
Genau, und dann nutzt es dem Patienten leider nichts. Darum gut, dass du danach fragst. Das war eine sehr, sehr gute Frage.
Und ich habe eigentlich nur einen Begriff reingeworfen.
Ja, aber den konnte ich zum Anlass nehmen, mal darauf hinzuweisen. Ne? Und da schaltet man schnell gerne ab und sagt, jetzt ob hinreichend, überwiegend, ist doch egal. Nein, dieses 1%, das ist ganz, ganz entscheidend. Ich sage es jetzt zum dritten Mal, aber weil es einfach so wichtig ist.
Ich glaube, bei dir lodern aus dem Kopf gerade auch schon Flammen, so sehr brennst du dafür.
Ja, das ist für uns Patienten einfach wichtig oder für die Patientenanwälte, wenn man was für die Patienten tun möchte, ist das ein ganz entscheidender Punkt.
Ich fange dich gerade mit dem Lasso ein. Ja. Was konntet ihr für Annelieses Verwandte tun, Angehörige?
Ja, wir hatten aber jetzt hier noch das Gutachten des medizinischen Dienstes. Der hat noch einen Fehler gezeigt, nämlich es gab ja nachher noch ein CT, das gemacht worden ist. Und das zeigt auch die Fehllage des Katheters, dass der in der Arterie und nicht in der Vene liegt. Und trotzdem wurde ja nichts gemacht. Du hast es beschrieben. Erst 5 Tage später wurde dann gehandelt. Das ist natürlich auch ein Versäumnis. Und der Gutachter hat in dem Fall, jetzt schließt sich der Kreis, aber auch gesagt, der Schlaganfall, der dann gekommen ist und der Tod, der dann später eingetreten ist, ja, das kann zu 50% darauf zurückzuführen sein, aber zu 50% auch nicht. Also auch offen gelassen. Und das war dann entsprechend zum Nachteil von Anneliese in diesem Fall. Und wir haben ihn dann nochmal gebeten, mach doch bitte mal eine ergänzende Stellungnahme, guck doch nochmal, ob da nicht vielleicht auch ein anderer Ansatz sein kann, dass vielleicht die Fehler, die gemacht worden sind, schon selber grob sind. Also nicht erst der Befunderhebungsfehler, der dann entsprechend die Konsequenzen nach sich gezogen hat, sondern die Fehler als solche, nämlich das einfach nicht richtig die Kanüle eingeführt zu haben, den ZVK. Und nee, da wollte er sich nicht zu durchringen, dass das ein grober Fehler ist, sondern das war für ihn ein einfacher Fehler. Darum hatten wir nach wie vor dieses Beweislastproblem. Dann war die Frage, klagen oder nicht klagen?
Und bei 50-50 ist das die Frage.
Ist das schwierig? Und dann hat man immer ein gewisses Risiko. Und hier war es so, du hast die Angehörigen angesprochen, die haben an eigenen Ansprüchen, wenn jemand verstirbt, nur das Hinterbliebenengeld, wenn sie nicht Erben sind. Und wenn sie Erben sind, ist es häufig bei den Rechtsschutzversicherern so, dass die den Versicherungsschutz nicht für ererbte Ansprüche übernehmen. Das ist auch unterschiedlich, je nach Vertragsgestaltung, je nach Versicherer. Aber oftmals ist das ausgeschlossen. Also man kann nur eigene Ansprüche geltend machen, nicht ererbte Ansprüche. Und hier war es auch so, dass die Rechtsschutzversicherung quasi alles von sich gewiesen hat und gesagt, nee, wir übernehmen da nichts. Hinterbliebenengeld, ja, das können wir übernehmen, aber alles andere nicht. Ja, und dann haben sich die Angehörigen letztendlich dazu entschieden, kein Klageverfahren durchzuführen. Die Gegenseite hatte außergerichtlich, wir haben das versucht, sich stur gestellt und war nicht bereit zur Regulierung. Aber sie wollten letztendlich nicht klagen, aus verschiedenen Gründen. Einmal dieses Kostenrisiko, was es gab, aber auch die lange Zeit, die dann ins Land geht, bis man eine Entscheidung hat. Und sie waren noch so in der Trauerarbeit und das war ihnen wichtiger. Das sind alles vernünftige Erwägungen, die auch sehr individuell sind und die muss man auch jedem zugestehen. Also hier kam einiges zusammen, um zu sagen, ach nee, wir wollen uns dann jetzt nicht jahrelang noch mit beschäftigen. Der Tod ist schmerzhaft genug und wir wollen nicht immer wieder durch Schriftsätze, durch Gerichtsverhandlungen daran erinnert werden. Das ist in Todesfällen gar nicht so selten und ich kann das gut nachvollziehen. Und darum haben sie sich trotz gewisser Erfolgsaussichten auch zumindest einen kleinen Betrag zu bekommen, haben sich dazu entschieden, das nicht weiter zu verfolgen. Und dann ist die Angelegenheit ja außergerichtlich beendet worden, ohne dass es dann zu Zahlungen, die durchaus möglich gewesen wären, das nochmal gesagt, zu Ende gegangen.
Ja, auch so enden Fälle, die wir hier besprechen bei Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Das war die Geschichte von Anneliese. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche direkt wieder mit dabei. Wir sitzen niemals aus. Auch nächste Woche wird es bei uns wieder einen neuen Fall geben. Und da können wir zumindest schon mal so viel verraten. Die Folge wird heißen Die Überdosis.
Ja, und nicht nur nächste Woche sind wir für euch da, sondern ich greife es nochmal auf, wer am Anfang vielleicht nicht richtig zugehört hat oder weitergespult hat oder was auch immer.
Tut das nicht! Tut ihr verpasst nicht. Wichtige Dinge.
Genau, nämlich, dass wir am 15. März live in Leipzig sind und am 29. März in Reda-Wiedenbrück live on stage.
Wir versuchen euch ein wirklich tolles Live-Programm auf die Bühne zu zaubern und ihr könnt ab heute die Tickets kaufen. Überall, wo es Tickets gibt, Eventim, um mal so einen ganz besonders großen zu nennen. Also haut rein. Oder verschenkt die Tickets gerne zu Weihnachten, dann sehen wir uns auch mal persönlich. So hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.